Ja, das war nun wirklich schnell. Schönen Dank. Themenwechsel. Jetzt geht es nicht mehr um Fluten. Jetzt geht es um die Gesundheit. Und Herr Kuch von Senckenberg wird uns über neue Gesundheitsrisiken erzählen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen.
Vielen Dank, Herr Rademacher. Wir haben im Rahmen dieser Konferenz einige Male schon von Zielen gehört, die etwas mit 2 Grad Celsius und dem Jahr 2050 zu tun haben. Ich möchte es in dem Zusammenhang aber nicht versäumen, auf dieses Poster hinzuweisen, das seit dem Jahr 2000 bei den Vereinten Nationen in New York auf dem Flur steht. Wir haben noch ein paar andere Ziele auf der Agenda. Und die sollten wir vor Emissionen nicht ganz aus den Augen verlieren. Die UN-Millenniumsziele geben uns einiges vor, was wir bis zum Jahr 2015 noch schaffen sollen. Da geht es um die Senkung der Sterblichkeit von kleinen Kindern, von Müttern, um die Begrenzung der Ausbreitung von Malaria und anderen Krankheiten und sogar um die Biodiversität. Ich habe etwas gemischte Gefühle bei diesen Zielen und diesen Vorgaben, gerade bei dem letzten Punkt der Biodiversität. Ich glaube nicht, dass wir das in den verbleibenden 2 Monaten in dem Umfang noch stemmen können. Hier müssen wir also wirklich uns auch fokussieren. Und es kann durchaus sein, dass der Klimawandel bei diesen Zielen jetzt schon richtig dazwischen funkt und die torpediert. Es geht hier um direkte und indirekte Auswirkungen, ebenso wie um Extremwetterereignisse auf der einen Seite. Wir haben gestern von der Hitzewelle 2003 in Europa gehört, die etwa 70.000 Menschen das Leben gekostet hat. Es geht aber auch um kontinuierliche Veränderungen. Wir haben eben von Meeresspiegelerhöhungen gehört und Temperaturanstiegen. Es gibt große regionale Unterschiede, aber darin auch sehr viele gemeinsame Probleme und Fragestellungen, die wir gemeinsam aus gleichwertiger Motivation beantworten können. Wenn wir uns die Monsunüberflutungen 2007 einmal anschauen, die es in Südasien gegeben hat, als weite Landesteile von Bangladesch, dem östlichen Indien und Nepal unter Wasser standen, dann würden wir erwarten, dass es dabei zu großen Verlusten durch Infektionskrankheiten kommt, Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen. Aber bei diesen Dingen passieren eben auch oft ganz unvorhergesehene Dinge. Und kurioserweise sah man in Bangladesch, dass Giftschlangenbisse plötzlich als ein Disaster-Related Health Hazard auftauchten und die zweithäufigste Todesursache gleich nach Ertrinken waren. Im Vergleich dazu kamen in Bangladesch selbst durch Infektionen akut bei dieser Überschwemmung nur sehr wenige Menschen ums Leben. Das zeigt zum einen, dass das Land sich in der Vergangenheit angepasst hat auf genau dieses Problem, auf das Problem von Cholera und anderen Durchfallerkrankungen bei den immer wiederkehrenden schweren Überschwemmungen, dass aber ein bestimmter Bereich der Gesundheitsfürsorge und Vorsorge dabei ganz aus dem Augen verloren wurde. Wir haben diese Sache einmal etwas genauer nachgeforscht und sind dabei darauf gestoßen, dass die Schlangen, die da verantwortlich waren, solche sind, die wir zum Teil noch gar nicht kannten. Da kam ein Haufen neuer Arten dabei zum Vorschein, aber auch solche, die über 100 Jahre hinweg von der medizinischen Forschung und der Klinik ganz unbeachtet worden sind und die auch mit anderen verwechselt wurden. Es wundert also nicht, dass es da keine Therapeutika gibt und keine vernünftigen Behandlungsmethoden für die Bissopfer. Nun, Schlangen sind Reptilien, die sind temperaturabhängig, die haben schon immer eine Arealdynamik gehabt, die sehr stark vom Klima abhing und das wird auch in Zukunft so bleiben. Wir müssen also damit rechnen, wie wir es in Westafrika jetzt sehen, dass sich mit dem Übergang von Wald zu Savanne und anderen Veränderungen von Vegetationszonen und Klimaten auch die Verbreitungsgebiete solcher gefährlicher Tiere verschieben. Und das gilt nicht nur für Gifttiere oder andere direkt gefährliche Tiere, sondern auch für solche, die Krankheitserreger übertragen können. Wir brauchen also regionale Konzepte. Regionale Konzepte, um solche Probleme anzugehen. Und im Moment sieht es da, würde ich sagen, relativ düster aus. Das regionale Konzept in Bangladesch heißt Migration. Die Leute migrieren als Binnenflüchtlinge zumindest so lange, wie die schlimmen Verhältnisse an ihrem Heimatort vorherrschen, an eine andere Stelle. Nun, in einem Land mit rund 150 Millionen Einwohnern, das wesentlich kleiner ist als Deutschland, stößt man da an gewisse Grenzen. Noch dazu, wenn das ganze Land flach ist, mit Ausnahme einer einzigen Region im Südosten, den Chittagong Hill Tracts. Das bedeutet, mittelfristig, wenn die Migration im Land bleiben soll oder muss, mittelfristig wird die Migration bei solchen Ereignissen und gerade auch dann, wenn das Land nicht mehr zur Verfügung steht, wenn es versalzen ist oder zu viel Arsen im Boden ist, in diese Hügelländer gehen, in die Chittagong Hill Tracts. Problem ist, das ist das Malaria-Hochrisikogebiet. Es migriert dann eine immunologisch zum großen Teil naive Bevölkerung in dieses Risikogebiet hinein. Und es gibt da auch schon Leute. Ein Dutzend verschiedener Völker lebt dort. Und die Region hat, es erstaunt kaum, bei vergangenen Besiedlungsversuchen auch bewaffnete Konflikte miterlebt. Es gab 20 Jahre Krieg dort, weitgehend unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Und mit solchen Gesundheitsrisiken muss man auch in der Zukunft wieder rechnen. Migration ist also ein Aspekt, den wir beim Gesundheitsgeschehen im Rahmen des Klimawandels gar nicht aus den Augen lassen dürfen. Bleiben wir aber noch etwas bei Malaria. Sie alle wissen, Malaria ist eine der großen Tropenkrankheiten und hier wird auch ein sehr starker Einfluss des Klimawandels erwartet. In Westafrika sehen wir seit 20 Jahren, dass Savannenmoskitos, die Malaria übertragen, weiter nach Süden in Waldgebiete bis zur westafrikanischen Küste vordringen. Da ist also Bewegung drin. Nicht nur die Menschen migrieren in Malaria-Gebiete hinein, nein, auch die Vektoren und die Krankheitserreger wandern in andere Gebiete, in denen sie vorher nicht gelebt haben. Besonders brisant ist das in der Vertikale, wenn Malaria-Moskitos etwa in Ostafrika oder in Neuguinea Gebiete besiedeln, die sie vormals einfach nicht bewohnen konnten, weil es dort zu kühl war, dann stoßen sie dort wieder auf eine Bevölkerung, die noch nie mit den Malaria-Erregern zu tun hatte und besonders empfindlich reagieren wird. Malaria in Deutschland, das muss uns nicht weiter besorgen. Wir hatten Malaria früher schon, das war bekannt als Marschenfieber, noch um den Zweiten Weltkrieg herum flackerte es mal hier und dort auf, auch in den Niederlanden, die Plasmodium vivax Malaria. Für uns eigentlich kein Problem, aber wir sehen hier, die Temperaturabhängigkeit betrifft nicht nur den Überträger, den Moskito, sondern auch den Malaria-Parasiten selbst. Er definiert die Zeit, die er braucht, um in dem Moskito sich zu entwickeln. Und damit ist das ganze System Malaria in hohem Maße temperaturabhängig. Auch die Überlebenswahrscheinlichkeit und Überlebensdauer der Moskitos ist von Temperatur und Feuchtigkeit abhängig. Je länger diese Tierchen leben, desto größer ist die Chance, dass sie die Parasiten weiter übertragen können. Es braucht zur Malaria-Übertragung aber auch sogenannte kompetente Vektoren, Moskitos, die dafür geeignet sind, die Plasmodien weiterzugeben. Und da unterscheiden sich verschiedene Arten ganz erheblich. In Deutschland haben wir schon kompetente Vektoren für zwei verschiedene Malaria-Parasiten, aber wie ich schon sagte, sind wir hier in einer ganz anderen Ausgangssituation in verschiedener Hinsicht als in den Tropen. Diese Frage der Vektorkompetenz und der Vektorkapazität, auch der Frage eben, wie viele dieser Parasiten kann ein solcher Moskito bei einem Stich übertragen, die ist aber ganz zentral für unsere Diskussion. Und da herrscht eben noch ein immenser Forschungsbedarf. Am Beispiel Bangladesch sehen wir, es gibt mindestens 34 verschiedene Arten, die potenziell Malaria-Parasiten übertragen könnten. Selbst bei denen, die als Vektoren bekannt und identifiziert sind, wissen wir gar nicht, wie ihre bioklimatische Nische ist, wie ihre genaue Verbreitung aussieht, wie ihre Resistenz gegenüber Insektiziden ist. Es gibt große Programme, um Malaria sogar auszurotten. Man spricht hier im Englischen von Eradication. Aber diese Wissensdefizite, die überall vorherrschen, die lassen mich ganz stark daran zweifeln, dass man das so ohne weiteres schaffen kann. Schauen wir uns noch einen anderen Moskito an, eine andere Stechmücke, und zwar unsere ganz gewöhnliche Hausstechmücke, die jeder Gartenbesitzer in seiner Regentonne züchtet. Die gleiche haben wir auch in Bangladesch, das ist die sogenannte Culex pipiens. Bei uns in Mitteleuropa überträgt die das West-Nil-Virus, Usutu-Virus und ähnliche Dinge. In Südostasien und in Südasien ist sie besonders gefürchtet als Überträgerin von Filarien. Und zwar von den Filarien, die die lymphatische Filariose verursachen, die sogenannte Elephantiasis. Das ist die Krankheit, bei denen die großen Würmer die Lymphbahnen verstopfen und man dann Beine bekommt, die eben aussehen wie die Beine eines Elefanten. Weltweit sind im Moment über 100 Millionen Menschen an dieser Filariose erkrankt. Und es gibt auch hier Programme, um diese Krankheit mit Medikamenten effektiv zu behandeln. Sie sehen hier einen dieser kleinen Würmer im Blut. Die Mücke saugt den auf, transportiert ihn dann weiter, nachdem er sich etwas weiterentwickelt hat in der Stechmücke. Jetzt haben wir diese Stechmücken mal ganz über Bangladesch beprobt und molekulargenetisch analysiert. Und siehe da, es handelt sich also um mindestens drei verschiedene Gruppen von Stechmücken und gar nicht um eine einzige Art. Ja, und die haben sicherlich auch, die Erfahrung hat das zumindest bei anderen gelehrt, unterschiedliche Vektorkapazitäten, unterschiedliche Vektorkompetenzen und ganz unterschiedliche ökologische Eigenschaften. Die Insektizidresistenz könnte auch völlig verschieden sein. Hier fehlt uns also die wirklich grundlegendste Datenbasis, um diese Gesundheitsprobleme effizient anzugehen. Einfach nur mit einem Insektizid herumzusprühen, führt da gar nicht weiter. Nun zuletzt ein weiteres Tierchen, das wir mit Bangladesch, mit anderen asiatischen Ländern teilen, ist die asiatische Tigermücke. Das ist nun ein vielfach kompetenter Vektor, also die kann eine ganze Reihe von verschiedenen Viren übertragen, auch Filarien, im Laborversuch über 23 verschiedene Viren und die wird vom Menschen nun um den ganzen Globus geschleift. Vornehmlich in Schiffsladungen von alten Autoreifen, aber auch mit Zierpflanzen, den sogenannten Lucky Bamboo-Pflanzen. Wenn Sie das nächste Mal im Baumarkt sind oder in einer Gärtnerei, dann sehen Sie diese schraubenartig gedrehten kleinen Drachenbaumdinger. Da sitzen unten im Wasserreservoir dann die Eier und Larven der Exemplare drin. Ob sich diese Tiere an ihrem Ankunftsort dann etablieren können, hängt wiederum ab von klimatischen Faktoren und auch von ihrer genetischen Ausstattung. Nun, wie sieht es aus mit asiatischen Tigermücken in Europa? Da sehen Sie gelb zum einen die Gebiete, die von diesen Tieren bereits besiedelt sind. 1990 kamen sie nach Genua und diese Ankunft, die nicht bekämpft wurde, würde ich als einen Tipping Point in diesem System betrachten, denn mittlerweile ist sie eben in ganz Italien und man wird sie dort nicht mehr wegbekommen. Grün sind hier die Bereiche, von denen man weiß, da gibt es keine asiatischen Tigermücken. Aber schauen Sie mal auf Deutschland. Deutschland ist hier weiß. Das bedeutet, wir können heute bis mit der Ausnahme von ein paar kleinen Gebieten gar nicht sagen, ob es nicht diese asiatische Tigermücke bei uns schon gibt, weil es bei uns kein systematisches Monitoring für solche Tiere gibt. Die lilanen Pünktchen, die Sie im Bereich der Niederlande sehen, das sind diese Gewächshäuser, in die die Lucky Bamboo-Pflanzen eingeführt werden. Dort wird das ganz gut überwacht und die Tiere sind dort auf diese Gewächshäuser beschränkt, werden dort auch lokal bekämpft. Aber von Süden breiten sich diese Tiere immer weiter aus. Nun gibt es vom European Center for Disease Control schon ein Modell für 2030. Wieder rot, ganz dunkelrot, eben die höchste Wahrscheinlichkeit oder das höchste Potenzial für Tigermückenvorkommen zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft. Wenn wir jetzt das mal vergleichen mit den bereits heute bekannten Vorkommen, dann sehen wir aber hier an den roten Kreisen, dort ist die Wahrscheinlichkeit in dem Modell als gar nicht hoch angegeben. Der Bereich von Barcelona ist aber dicht besiedelt. Und weiter südlich in Spanien, in der Gegend um Torrevieja, Orihuela, beliebtes Urlaubsgebiet, da ist es wirklich sehr, sehr trocken, fast wüstenartig, wenn man in die Hügel hochgeht. Trotzdem gibt es dort die Tigermücke. Und auch im Südosten von Italien sind die Tiere völlig präsent. Das heißt, diese Modelle, die sich nur zwei, drei klimatische Parameter anschauen, die lassen die Biologie der Tiere völlig außen vor. Denn diese Tigermücken brauchen keine großen Gewässer, um zu brüten. Die gehen in eine leere Cola-Dose, wenn da ein bisschen Wasser drin ist, oder ein leeres Marmeladenglas. Innerhalb einer Woche vollenden die dort ihren Zyklus und fliegen wieder davon. Und wenn es ihnen dann ganz zu heiß wird oder zu kalt, gehen sie in die Kanalisation, verstecken sich dort. Da können sie den heißesten Sommer und den kältesten Winter sehr gut überstehen und sich sogar noch von dem Rattenblut ernähren, denn die sind gar nicht wählerisch. Das heißt, die Globalisierung des Waren- und Reiseverkehrs greift hier dem Klimawandel vor und wir tragen diese Tiere so in statistischer Wahrscheinlichkeit mit Autos und Wohnwagen auch nach Deutschland ein. Wenn wir nicht aufpassen, können wir die früher oder später auch als etabliert bei uns betrachten. Wir haben Vektoren im Standby-Modus, die warten nicht nur auf den Klimawandel und die Temperaturerhöhung, sondern auch auf die richtigen Pathogene, die kommen können. Und das ist zum Beispiel Dengue-Fieber. Weltweit, wissen Sie, grassiert das und ist es eines der Viren, das von der asiatischen Tigermücke übertragen werden kann. Dengue-Fieber wird nach Europa immer wieder von Reisenden eingebracht, nach Deutschland jedes Jahr etwa 100, 200 Fälle. Und das ist auch temperaturabhängig, wieder für sich, also ein komplexes System von Temperaturabhängigkeiten. Früher gab es Dengue-Fieber im Mittelmeergebiet, da waren 1928 bei Athen noch etwa 1000 Menschen daran gestorben. Zum Schluss noch ein Appell an die Hundebesitzer unter Ihnen, fahren Sie bitte mit Ihrem Hund nicht ins Mittelmeergebiet in den Urlaub. Denn die Dirofilariose breitet sich dort immer weiter aus. Auch wieder ein Parasit, den wir mit Bangladesch und anderen Ländern gemein haben, der Hundeherzwurm. Bei Menschen wird er normalerweise in der Lunge abgekapselt und ist dann nicht weiter schädlich. Aber für Hunde ist das tödlich und eine Krankheit, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Wiederum temperaturabhängig. Die Anzahl der Generationen, die diese Filarien in den Stechmücken zubringen können. Das heißt, beim Thema der Gesundheitsrisiken müssen wir eine ganz breite Palette von Dingen berücksichtigen und können uns nicht allein auf klimatische Parameter beschränken. Migration, hatte ich erwähnt, ist ein ganz wichtiges Teil dieses Systems, weil es eben die Pathogene in der Welt herumträgt. Wir brauchen also größere Monitoringmaßnahmen und müssen auch die Artenvielfalt im ganzen Detail genau erfassen können. Vielen Dank.